Hallo?
Tag auch. Wir sind's von der Familienaktivierung.
Erfahrungen aus und für die Praxis.
Bewegend, informativ,
aufschlussreich,
fachlich und dennoch unterhaltsam, motivierend und auch ein wenig herausfordernd.
Familienaktivierung bedeutet innovatives Arbeiten. Wir möchten euch an unserer Begeisterung dafür teilhaben lassen. Seid willkommen und eingeladen zu unserem Podcast Familienaktivierung. Ich bin Rüdiger Pieper, euer Gastgeber. Willkommen zur Fortsetzung unseres Austausches mit unserem Gast Ines Pohlkamp. Sie ist promovierte Sozialwissenschaftlerin, Kriminologin, Geschlechterpädagogin, Supervisorin und Social Justice Trainerin. Ines Pohlkamp hat im November 2024 einen Fachtag für unseren Dachverband zum Thema Gender und Diversität gestaltet. Im Nachgang dazu betrachten Gesa Hildebrandt und ich in der Fortführung unseres Austausches weitere Aspekte, wie beispielsweise etwaige Verknüpfungen der Themenstellungen und Handlungsfelder. Ines Pohlkamp hat sich dabei insbesondere für die Umsetzung und Methodik des familienaktivierenden Arbeitens in Bezug auf das Thema des Fachtages interessiert. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.
Wie geht ihr mit diesem Thema Macht um? Wir hatten es ja heute schon, Macht ist vielleicht nicht immer nur destruktiv, sondern auch was sehr Produktives. Aber wie schafft ihr da in euren Prozessen, auch gerade wenn ich stelle mir das sehr verdichtet von außen und auch sehr intensiv für dich auch, wie schafft ihr da eine Sensibilität für Macht? Ist das möglich? Wo sind auch Grenzen dessen?
Ja, das ist ein unheimlich großes Thema, weil diese Familien, mit denen wir in der Regel zu tun haben, sehr viel mal Macht und auch vielleicht auch schon Übergriffigkeit erlebt haben.
Durch Ohnmacht haben wir erlebt.
Ohnmacht, ja. Machtmissbrauch oder was, ein Machtmissbrauch vielleicht auch nicht unbedingt, aber eben halt Übergriffigkeit von Institutionen. Es ist natürlich insbesondere so, dass wenn Kindeswohlgefährdungen reingehen, die kommen ja auch irgendwo her, die Meldung. Und das ist natürlich für Familien auch immer schwierig festzustellen, da sind Leute, denen passt das nicht, was ich mache, und die melden das dann weiter. Das ist, was ich vorhin auch schon sagte, das Spannungsfeld. Wir müssen natürlich einerseits für Kindesschutz eintreten. Das ist eine sehr machtvolle Position. Das kann auch mitunter sehr strittig werden, wenn es darum geht, was das Beste für Kinder ist. Und da haben manche Familien eben auch andere Auffassungen als das deutsche Rechtssystem. In der Position sind wir sehr machtvoll und greifen dann auch entsprechend unseres Auftrags auch durch und sagen, das geht und das geht nicht. Und da sind wir dann auch sehr deutlich. Und ansonsten versuchen wir ja bei den Familien ja auch zu einer machtvollen Position zu helfen und zu sagen, wir wollen, dass sie gehört werden und wir wollen, dass sie als Familie zusammenbleiben. Das sind die Dinge, die wir dafür tun können.
Wir sind keine Entscheider.
Wir sind keine Entscheider. Wir geben ihnen aber an die Hand, was Dinge sind, die ihnen als Familie gut tun können. Mhm. Und darum geht es ja im Grunde genommen, die Machtverhältnisse wieder auszugleichen, Familien wieder auf Augenhöhe mit anderen Erziehungspartnern zu bringen und wieder in einen aktiven Austausch zu kommen. Das gelingt natürlich nicht immer. Mhm. Und das ist für uns ja immer der Moment, wo es ja besonders schade ist, wenn wir Familien nicht in die Wirksamkeit zurückbekommen und dann entschieden werden muss. Das ist ja eigentlich immer das, was keiner möchte.
Ja.
Sondern wir möchten ja eigentlich, dass Familien mitentscheiden können, dass sie an Hilfen aktiv mitwirken, weil wir auch denken, dass Kinder so am wenigsten in Loyalitätskonflikte kommen müssen. Ja.
Es gibt aber Familien, die sind nicht aktivierbar. Und wenn wir das feststellen, steigen wir auch aus. Also wir machen nicht eine Hilfe, weil wir die denn so und so machen, sondern wenn wir feststellen, da ist keine Bereitschaft oder keine Fähigkeit. Beispielsweise gibt es auch die Fähigkeit zu lernen. Gibt es manchmal auch. Dann kann man sagen, da sind wir nicht die Richtigen für. Also das auch anzuerkennen, wir können nicht die Welt retten, sondern wir können die erreichen, die sich auch begleiten lassen. Und finde das ganz wichtig, dass wir keine Entscheider sind. Wir geben ein sehr klares Bild und sind da sehr sicher auch in dem, was wir für Lebenswelten für Kinder für notwendig erachten. In unterschiedlichen kulturellen Formen und wie die Familienformen auch sind, da können wir allen mit um. Ob das nun Vater, Mutter oder sonst wer ist. Hauptsache, die Kinder haben die Chance, dass sie ihren Entwicklungsaufgaben nachkommen können. Und auch da gibt es Differenzierung, natürlich. Vollkommen klar.
Ne? Macht es ja hier auch, die Macht zum Beispiel von Diagnosen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Das hatten wir ja heute auch nochmal so im Bereich Neurodivergenz, der ja mittlerweile Gott sei Dank ja auch einfach ein bisschen präsenter ist bei vielen Menschen. Dann auch klassische Rollenmodelle. Es ist auch Macht, dass in der sozialen Arbeit viel noch klassische Rollenmodelle von Familie vorherrschen. Und wir natürlich auch immer wieder erleben, dass dann gewisse Dinge von Frauen oder Männern verlangt werden, die aber eben halt auch allen Rollenbildern entsprechen und auch darüber zu reflektieren und zu sagen, ist das noch so zeitgemäß, dass wir der alleinerziehenden Mutter irgendwie zuschreiben oder an dem Zustand der Wohnung ablesen, ne, ob sie eine gute Mutter ist oder nicht? Also auch manche Dinge dann nochmal zu hinterfragen und zu sagen, naja, also wie viel Wäscheberg darf denn sein? Und wer hat das überhaupt zu erledigen? Und ja, und das sind eben halt auch Rollenmodelle, wo wir irgendwie aufbrechen und nochmal uns reflektieren müssen. Und ja, das spielt dann eben halt auch wieder in diesen Diversitätsbereich total rein, dass wir uns eben mit Rollenbildern auch auseinandersetzen müssen, die sich auch verändern.
Nochmal zu überlegen, wo habe ich denn Machtprivilegien und was macht das gerade mit Familien in schweren Krisen und was macht das gerade mit Familien, die in dieser Gesellschaft, ich sage mal, sicherlich schon viele Erfahrungen gemacht haben, in denen sie mehrfach diskriminiert worden sind und die jetzt gerade, wo es wirklich darum geht, ob Kinder den Familien bleiben können oder eben auch aufgrund von Kindeswohlgefährdung eben nicht mehr bleiben können. Das ist ja ein ganz dichter Punkt. Ne?
Ja, auch viel mit, ich sag mal, auch mit Machtsystemen zu tun, die von außen auch einwirken. Also Machtsysteme wie Schule zum Beispiel, die häufig dann Verantwortung wieder ans Elternhaus abdelegieren, obwohl manche Probleme auch die intern in der Schule erst produziert werden. Mhm. Und wenn ich darauf gucke oder was in der Medizin auch passiert, dass wir da auch immer wieder mit Machtverhältnissen zu tun haben, die wirklich auch mal zu hinterfragen sind. Also dass Diagnosen gestellt werden bei Kindern und Jugendlichen, die wirklich schwere Auswirkungen haben und eine Öffnung quasi in die Lösung eigentlich fehlt. Also es steht am Ende nur die Diagnose, aber es hat keiner eine Idee, wie es weitergeht danach. Und die Weiterbehandlung liegt dann wieder in der Familie.
Aber fehlt da nicht auch eine Verflechtung der verschiedenen Systeme oder auch Hilfesysteme oder auch Bildungssysteme ein Stück weit? Und damit meine ich nicht diese totale Kontrolle, sondern eher eine unterstützende, wie ich schon ein paar Mal meinte, eine parteiliche Begleitung, um letztendlich ein Leben, eine Teilhabe zu
ermöglichen. Wir haben keine Teilhabe. Ne, also das müssen wir konstatieren. Und auch das Bildungssystem ist so marode. Ne, es geht nicht darum, dass Kinder die Welt entdecken, sondern es geht darum, dass die Leistungsanforderungen irgendwie zu erfüllen haben. Und wenn die nicht passen, werden die in der zweiten Klasse aussortiert. Das ist das, was wir erleben. Suspense heißt das Zauberwort. Und dann kommen wir an und sollen retten. Für uns ist so ein Leitsatz, so Kinder wachsen am besten in Familien auf und haben vielleicht am allerbesten in den eigenen. Da, wo das nicht möglich ist, aus unserer Sicht, da benennen wir das. Und wir besprechen das mit Familien. Auch zum Beispiel der Abschlussbericht wird mit den Familien besprochen. Im Vorfeld.
Was heißt das Retten? Ihr sollt retten. Was ist das für ein Auftrag?
Das ist häufig interessant. Ja, häufig ist es so, dass wir ja Aufträge bekommen. Das sind ja diese impliziten Aufträge. Die Aufträge mit dem Jugendamt sind ja insbesondere auf das Kindeswohl ausgerichtet. Die werden auch mal im gemeinsamen Gespräch gestaltet. Bestenfalls auch, dass die Familie auch eigene Aufträge formulieren kann, wenn sie denn welche hat. Also so, das ist eigentlich ein partizipativer Prozess. Das ist Jugendamt einen Auftrag formuliert und wir dann insbesondere im Clearing ja auch nochmal zusätzlich die Familie befragen. Und was ist ihr Anliegen? Was wollen sie eigentlich? So, dass das auch Berücksichtigung findet. Wir selber sind ja dann nur Hilfestellung quasi in Erreichung des Ziels. Mhm. Und implizite Aufträge kommen dann häufig aus Schule. Können sie da nicht was machen?
Mhm. Ne? Nachbarn.
Das ist da immer so laut. Andere Angehörige auch, Ex-Partner, die implizit Aufträge formulieren und sagen, also bei meiner Frau können sie die Kinder auf gar keinen Fall lassen. Mhm. das sind schon Dinge, die an uns herangetragen werden. Und dann müssen wir natürlich gucken, okay, behalte mich immer an meinen Hauptauftrag und muss den im Blick behalten.
Und retten heißt aber auch vielleicht eine Kommunikationsebene wiederherzustellen, wo zwischen denjenigen, die von außen einwirken, eine andere Sichtweise auch über die Familie bekommen.
Das ist auch euer Auftrag.
Stichwort ist ja hier immer Erziehungskooperation. Also wir müssen ja immer gucken, wenn wir ein System haben, ist es ja häufig so, dass auf Erwachsenenebene ja schon ganz viel passiert ist. Da wird ja viel über die Kinder geredet und was dann als Problem ist und wie auch immer. Und dann das Kind wieder in die Mitte zu holen und dann alle Erwachsenen zu sagen, so und jetzt halt stopp. Hier haben wir ein Kind oder Kinder und diese Kinder müssen gewisse Entwicklungsaufgaben bewältigen. Und was können die Erwachsenen tun? Und so haben wir dann manchmal natürlich, dass wir dann irgendwie einen Vater an den Tisch holen müssen mit der Klassenlehrerin, obwohl die eigentlich seit 3 Jahren im Clinch liegen. Mhm. So. Und diese Dinge sind ja dann eben mitunter Teil dieser Netzwerkarbeit zu sagen, wir haben auch zerstrittene Partner wieder zusammen oder Großeltern mit an Bord oder wir holen auch andere Leute ins System, damit eben Erziehungskooperation im Idealfall stattfinden kann. Das kann auch bedeuten, ein Kind wird herausgenommen, muss vielleicht in eine Einrichtung oder in eine Pflegefamilie, aber auch diese sind ja Teil der Erziehung. Und um weitere Konflikte zu vermeiden, Loyalitätskonflikte, werden diese Personen auch zusammengebracht. Und Eltern dazu animiert, zu sagen, wenn sie sich schon nicht selbst kümmern können um diese Entwicklungsaufgaben, dann haben sie ja hier die Chance, ihrem Kind zu ermöglichen, dass es woanders gut leben kann. Mit ihrer Hilfe und ihrer Unterstützung.
Und mit ihrer Erlaubnis. Mhm. Ja, und die Einrichtung auch aufzufordern, bezieht die Eltern mit ein. Und lass die nicht weg. Also so nach dem Motto dieser Diskurs immer, ja, wir sind ja die besseren Erzieher. Wenn ich den am Wochenende nach Hause entlassen habe, dann kommt der Montag wieder in die Wohngruppe und legt alles nach links. Und nee, sondern Einbeziehung von Eltern fängt mit dem Aufnahmegespräch an. Und nicht erst, wenn das Kind schon da ist.
Bleib aber beim Thema Gender Diversity. Wie erlebt ihr das mit diesen Einrichtungen, mit diesen externen Einrichtungen? Also wie erlebt ihr dort eine Sensibilität oder auch eine Kooperationsbereitschaft, auch in diesem Blick, ich bleibe bei der Parteilichkeit, diversitätssensibel, geschlechtersensibel, da bei den
unterschiedlich.
Ja. Also es gibt wirklich tolle Kollegen auch. Ich habe da auch sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Aber insbesondere den Punkt, den du vorhin angesprochen hast, dieses Fragen aus Interesse, weil ich gerne wissen will, wie es ist, das ist schon was junge Leute auch erleben, die auch sehr übergriffige Erwachsene haben, die sich distanzlos verhalten und dann auch mal fragen, auch aus Unwissenheit und um ihre Neugier zu befriedigen, Grenzen überschreiten. Ja, ich habe das auch bei einem jungen Mädchen gehabt, die ich betreut habe, die ist auch Sachen gefragt worden, wo ich dachte so, wow, das geht gar nicht. Und man kann die Fragen auch einfach anders stellen. Zu sagen, so, ich muss ja nicht fragen, wie ist das denn genau? Was bist du denn jetzt? Und dann habe ich sie auch gefragt, als was fühlst du dich denn? Wie kann ich mir das vorstellen? Und wenn du die Frage nicht beantworten willst, ist das okay. Und da war es eigentlich auch ganz spannend, weil sie konnte das sehr genau beschreiben. Plumpe Frage, ob jemand jetzt lesbisch ist oder bi oder wie auch immer, das fand sie auch ganz furchtbar.
Ich meine, die Option, eine Frage nicht zu beantworten.
Ja.
Du musst was in der Hand halten.
Nee, überhaupt nicht. Sondern wir versuchen sehr einladend zu sein. Aber schon mit einem klaren Auftrag. Wir haben den Auftrag, ne, zu gucken, kann ein Kind hier in Entwicklung gehen oder nicht. Und wir möchten euch als Eltern dafür gewinnen. Was brauchen wir dafür? Was habt ihr, auf was wir zurückgreifen können?
Und jetzt meine Frage ist hier auch nochmal, wenn jetzt diese externe Unterbringung dabei ist, also wie funktioniert das dann? Welche Rolle habt ihr und wie können die, was tun die aus eurer Erfahrung, um die Eltern auch zu gewinnen?
Das ist ganz, ganz schwierig, weil dann kommen wir über die Frage der Wirtschaftlichkeit. Geld verdient tun wir mit der stationären Unterbringung. Was ihr ambulant macht, das ist ja schön, das ist auch wunderbar, aber damit verdienen wir kein Geld. Die sind in Zwängen letztlich, dass die Belegung sichern müssen. So, und dann geht es nicht um das einzelne Kind, ganz häufig nicht. Und wir können nur immer dafür werben. Und wir können sagen, hier hast du diese Person vor dir und nicht ein Kind, was du aufgenommen hast, sondern dieses Kind. Was Was könnt ihr dafür für anbieten? Wir sind auch da nicht die Entscheider.
Also Elternarbeit ist insbesondere im stationären Bereich, also häufig sind die Ressourcen nicht dafür da, dass viel Elternarbeit gemacht wird. Es hängt sehr viel an, ich sag mal, Ausbildungsstand und persönlichem Engagement auch ab von Kollegen. Es gibt viele, die auch Berührungsängste haben, mit Eltern zu arbeiten. Die sind auch ganz froh, wenn sie sich nur um die Kinder kümmern müssen. Und es gibt aber auch sehr viele Kollegen, die das wirklich auch toll machen und die gut in Kooperation im Netzwerk arbeiten. Ja. Also da ist von Witz ist es alles dabei.
Ja. Ne? Aber das ist ja auch im Kinder- und Jugendhilfestärkegesetz sozusagen vorgesehen, dass die Elternarbeit intensiviert wird. Das ist noch ein langer Weg dahin, ganz langer.
Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Und zwar habt ihr gesagt, okay, das mit dem Gender und Diversity, das könnt ihr irgendwie auch in euer Konzept mit aufnehmen oder nochmal in die Ausbildung, das sind so zwei Ebenen gewesen. Habt ihr da so erste Ideen zu, wie ihr das euch vorstellt? Weil da seid ihr ja drin.
Ja, ich glaube, grundsätzlich haben wir ja im Ausbildungsbereich immer diesen Teil Umgang mit Fremdheit. Und Umgang mit Fremdheit umfasst ja eben einfach das ganze Diversitätsthema, weil es hat ja nicht nur, ich sag mal, wir haben ja heute über viele verschiedene Facetten gesprochen, aber hier war ja eben Gender auch ein großer Teil, aber es umfasst ja zum Beispiel auch einen Umgang, wie gehe ich mit psychisch erkrankten Elternteilen um oder mit Alkoholikern oder. Also uns begegnet ja alle Couleur an auch abweichendem Verhalten und von daher ist Umgang mit Fremdheit, glaube ich, eng verknüpft mit dem Diversitätsthema, weil wir ja immer mit der neugierigen Brille drauf gucken und sagen, ach ja, dann erklären Sie mal,
wie ist das denn? Und das geht ja auch letztlich immer darum, wie begegne mir Fremdheit? Also was ist mir fremd und wo fange ich an mit an meinen Glaubenssätzen, an meinen Vorurteilen, wie mich abzuarbeiten? Fremdheit ist nicht nur, jetzt kommt jemand aus einer anderen Kultur, sondern das kann alles Mögliche sein.
Aber die Fremdheit kommt nicht von außen, die Fremdheit kommt ja von mir.
Ja, genau.
Aber darum geht es ja, das aufzulösen und zu sagen, so, jetzt horch mal bei dir rein. Das versuchen wir schon aufzulösen. Wir haben 16 Tage Ausbildung. Das ist nicht viel und ich würde jedem Sozialarbeiter das wünschen, dass er mindestens diese 16 Tage hat. Das ist auch eine häufige Rückmeldung, die wir kriegen. Wir versuchen, Haltung zu vermitteln und wir versuchen, Methodenkenntnisse, ne, also darüber eine Sicherheit zu kriegen. Also, dass Leute auch wissen, was sie da tun. Und dann immer diese Reflexionsgeschichten zu machen. Und ich sag dir, wer FAM anfängt zu arbeiten, der steht nach 3 Monaten oder nach 4 Monaten vor einer Hürde. Entweder er kann diese Arbeit machen oder nicht. Und da sind wir auch sehr klar. Das sagen wir auch. Du bist dafür, du bist fit und eine tolle Person, aber diese Arbeit, nee.
Und ich glaube, bei den Gender-Themen wäre die menschenfreundliche Haltung auf Augenhöhe eben immer das A und O. Und ich glaube, es ist auch fast egal, in welchem Themenbereich wir da sind. Die Haltung macht das erstmal aus. Ich bleibe neugierig, ich bleibe offen, ich bleibe aber auch sensibel und gucke eben, wie gesagt, immer auftragsbezogen, welche Dinge muss ich wissen und welche müssen vielleicht auch gar nicht erfragt werden. In der ganzen Gender-Debatte war für mich auch nochmal ganz wichtig, ich fand es auch gut, dass wir es heute quasi nochmal so beleuchtet haben, einfach wichtig, dass eben ein bisschen Fachwissen und dass man die Zusammenhänge erkennt, das ist schon was wir uns immer draufpacken müssen. Also immer dieser Lernende zu bleiben und zu gucken, was habe ich da vor mir. Und auch wenn wir, ich sag mal, mit Haltung und Neugier da erstmal reinkommen, müssen wir uns natürlich hinterrücks immer ja auch nochmal wieder draufpacken, was brauchen wir, um diesen jungen Menschen in seiner Identitätsbildung halt unterstützen zu können. So, und dafür muss ich natürlich wissen, was habe ich da vor mir. Also manchmal haben wir ja auch Sachen, es sind ja Mischformen, es sind junge Leute, die sind sowieso mit sich im Struggle, weil sie einfach irgendwie 1000 Pubertätsthemen haben und dann kommt das Gender-Thema halt obendrauf. Die haben gleichzeitig aber auch vielleicht einen Drogenkonsum oder wie auch immer. Und wir müssen dann natürlich auseinanderpflücken, wo liegen die Hilfebedarfe und da brauchen wir eben das Fachwissen für. Und das Gender-Thema ist eben halt auch ein Identitätsthema und wir haben in der Regel, wenn wir arbeiten, immer junge Menschen in die Identitätskrisen, die wir begleiten müssen und da brauchen wir das Fachwissen einfach. Ja. Auch zu sagen, und genau, was bist du jetzt? Und wenn dann mir jemand sagt, ich bin jetzt inter oder queer oder wie auch immer, dann muss ich das schon irgendwie einkategorieren können, damit ich weiß, womit habe ich es zu tun.
Und der andere Teil ist, ich bin ja selber nicht nur jetzt Fachkraft, ich bin ja selber Mensch und muss diese ganzen Verarbeitungsprozesse auch mit mir selber ausbalancieren. Was ist mir begegnet? Ist mein Rucksack dafür überhaupt noch, ist da noch Platz für drin? Bei der Vielschichtigkeit an Themen, mit denen wir zu tun haben. Das ist also auch ein ganz wichtiger Prozess. Selfcare ist auch ein Thema bei uns in der Ausbildung.
der abschließende Teil unserer gemeinsamen Betrachtung familienaktivierenden Arbeitens im Fokus der Handlungsfelder Gender und Diversität. Wir möchten uns bei Ines Pohlkamp für den bereichernden und perspektiverweiternden Austausch ganz herzlich bedanken. Wir sind gespannt darauf, inwieweit es uns gelingen wird, den Transfer dieser Aspekte in unsere Praxis zu gestalten.
So, das war's für heute von der Familienaktivierung. Ihr seid herzlich eingeladen zu einem interaktiven Dialog mit uns. Ihr könnt uns erreichen über unsere Homepage www.familienaktivierung.de. Weiterführende Informationen findet ihr auch im FAM-Werkbuch und in den beiden FAM-Praxisbüchern. Alle Bücher sind erschienen im Schneider Verlag Hohengären. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Pieper.